Herzlich willkommen zum Bipel Messeradio zur Spiel 2024. Präsentiert von Bipel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk.
Hi ho und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Bipel Talk in Vorbereitung auf die Spielemesse in Essen. Und ich freue mich, dass ich gleich zwei Gesprächspartner hier vor mir sitzen habe, zumindest virtuell vor mir sitzen habe, nämlich Daniel und Johannes von Boardgame Circus. Hallo, grüßt euch ihr zwei.
Hi zusammen.
Moin, moin.
Ja, ich freue mich total, euch zu sehen. Den einen kenne ich noch nicht so gut, den anderen kenne ich ganz gut aus unserer gemeinsamen Tätigkeit. 3 Jahre, glaube ich, waren es etwa, die wir zusammengearbeitet haben. Nee, ich glaube, sogar fast 4.
Ja, glaube ich auch.
Von daher, ich glaube, wir kennen uns ganz gut. Johannes lerne ich jetzt dann heute halt das erste Mal so richtig kennen. Ich freue mich aber total auf unser Gespräch. Wir wollen so ein bisschen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Verlagen sprechen vor der Messe und mal so gucken, okay, was habt ihr so im Köcher? Was ist vielleicht für euch dieses Jahr besonders an der Messe? Und ja, auf was freut ihr euch? Und das wäre auch gleich meine erste Frage eigentlich, wenn du jetzt so an die Messe in Essen denkst. Daniel, du bist ja schon ganz viele Jahre dort, bei Johannes weiß ich, da werden wir es vielleicht gleich erfahren. Auf was freust du dich denn am meisten dieses Jahr in Essen eigentlich?
Übrigens glaube ich 10 Jahre erst, oder? Ich würde denken, 2024 bin ich zum 10. Mal auf der Messe. Und ich freue mich am meisten auf mein Team. Das wird sich ja im Laufe des Podcasts auch noch herauskristallisieren, warum das jetzt so speziell ist diesmal.
Wir werden uns ja auch definitiv sehen, denn so viel Transparenz muss sein. Ich habe mich einfach in eure Wohnung mit eingeschlichen dieses Jahr, weil ich kein Hotel gefunden habe, das einigermaßen bezahlbar war. Also es war einer der Gründe. Ja, Johannes, wie sieht's bei dir aus? Worauf freust du dich denn dieses Jahr und wie lange bist du überhaupt schon auf der Spielemesse unterwegs?
Ja, es wird super spannend, weil dieses Jahr das erste Mal für mich Spiel aus Verlagsperspektive sein wird. Aber da wir dieses Jahr alles ganz anders machen, also nicht klassisch, wird es, glaube ich, besonders spannend für mich. Und dann wird nächstes Jahr auch nochmal wieder spannend, weil dann habe ich ja quasi ein erstes Mal vielleicht klassisch die Spiel aus Verlagsperspektive. Und für mich ist es tatsächlich erst das zweite Mal Spiel allgemein. Ich war vor 2 Jahren das erste Mal auf das Spiel, weil ich vorher irgendwie, weiß ich nicht, ich war gefühlt oder ich hatte immer mir gedacht, dass ich nicht so der Messemensch bin. Aber natürlich, sobald man das erste Mal auf der Spiel ist, denkt man, warum war ich nicht schon vorher hier?
Ja gut, das mit dem Messemensch, das ist eh so eine Sache. Ich glaube, Daniel, du bist eigentlich auch gar nicht so der Messemensch. Wenn du jetzt so, würdest du jetzt so auf die Spielemesse gehen, so 4 Tage am Stück, wenn du jetzt so normaler, in Anführungszeichen, Spieler wärst?
Ja, das mache ich ja jetzt, aber dann werde ich dir die Frage hinterher beantworten können, ob ich das brauche oder nicht. Ja, also tendenziell ist es mir ja immer zu laut und voll und ich finde gerade das Arbeiten unter diesen Bedingungen schwierig. Jetzt mit mehr Freiheiten dieses Jahr könnte das anders aussehen.
Jetzt habt ihr schon so viel angeteasert über klassisch und dieses Jahr ist alles anders und Freiheiten und mal sehen, es ist ja gar nicht so richtig aus Verlagssicht. Ja, vielleicht erzählt ihr einfach mal, was ist denn dieses Jahr anders bei euch?
Genau, also wir tauschen dieses Jahr den Messestand gegen Rucksäcke, sind dann in den Gängen und Hallen der Messe unterwegs wie 20-Jährige, die zum ersten Mal da sind. Und werden einfach ganz, ganz tief in das Thema Spiel und was sozusagen das, ja, die Leidenschaft des Spielens ausmacht, eintauchen können erstmals wieder. Wir sind also nicht an einen Stand gebunden, den wir, da heißt es ja auch immer, anreisen morgens schon um 7 aufstehen, um 9 spätestens da sein und so weiter und so fort. Das alles kippen wir über Bord für eine Freiheit, die wir nutzen wollen, um eben auf Augenhöhe den Menschen, den Spielen und allen, die wir da kennen, zu begegnen. Wie gesagt, eintauchen in das, was das Spiel eigentlich so spielenswert macht, selber wirklich die ganzen Spiele erleben, die da sind, auch gucken, wie haben andere ihre Stände aufgebaut, uns da reinsetzen, Zeit dafür nehmen und alle, die uns sonst am Stand besuchen, wo wir immer das Gefühl haben, das ist so ein bisschen Frontalunterricht, weil am Ende stehst du hinterm Tresen oder sitzt in einem Büro und hast immer so eine sehr förmliche Geschichte am Laufen. Das wollen wir eben jetzt so machen, dass wir sagen, wir erzählen den Leuten weniger, wir wollen denen nicht einfach irgendwas verkaufen, sondern wir hören ihnen mehr zu. Wir interessieren uns vor allem für unsere MediapartnerInnen, dass wir da mehr noch über ihre Sendungen, Programme, Kanäle und Ähnliches erfahren, weil wir da bisher ja immer nur so einen ja, ich habe gerade schon Frontalunterricht gesagt, also so einen Pitch immer am Laufen haben. Schau mal, das sind die Spiele, dap. Alle gucken sich die Spiele an, alle berichten am Ende über die Spiele. Das ist super, das ist auch eine super wichtige Sache. Aber das ist, kann nicht alles sein. Und deswegen wollen wir eigentlich mal, das haben wir jetzt auch in Berlin übrigens schon gemacht, uns sozusagen fernab des Standes mit den Menschen unterhalten, auch wie können Inhalte aussehen in Formaten und so. Was ist eigentlich viel interessanter, als immer nur Spiele zu pitchen? Und das kriegen wir am besten hin, indem wir den ganzen Stand einfach erstmal wegschmeißen. Und das haben wir jetzt gemacht und machen keinen eigenen Stand.
Ihr packt den Stand also quasi in den Rucksack, wie du es so eben schön gesagt hast, ne? Also ihr seid selbst der, seid ein Walking Act, glaube ich, nennt man das auf so Festivals und so.
Ja, nur dass wir uns nicht verkleiden und laut hupen, weil das finde ich immer so mega nervig auf der Messe. Ich glaube auch nicht, dass wir unsere Rucksäcke voll machen mit den eigenen Spielen und da sind die dann drin, um die zu zeigen, sondern die Rucksäcke sind dafür da, um das zu kaufen, was wir entdecken.
Woran wird man euch denn dann erkennen, wenn ihr da mit Rucksäcken wie alle anderen auch durch die Gänge lauft? Habt ihr da Boardgame Circus Rucksäcke? Habt ihr Fähnchen auf dem Kopf? Wie muss man sich das vorstellen?
Da sind wir aktuell noch am Überlegen. Also ich glaube, das Einfachste wird, also wir werden auf jeden Fall mit Logos präsent sein und alle, die uns sehen, können uns auf jeden Fall auch ansprechen und auch natürlich gerne mit uns irgendwelche Spiele spielen, wenn ihr sagt, ich habe an Stand XY dieses coole Spiel gesehen und keine Ahnung, das wird ja vielleicht zur Boardgame Circus passen, sprecht uns gerne an und dann spielen wir das mit euch gerne. Wir wieder an den Ständen selber spielen, Spiele entdecken, weil, also Daniel kennt das ja eher, ich kenne es ja noch nicht so sehr, dass man eher durch die irgendwie am Stand steht oder halt durch die Halle von Termin zu Termin eilt und halt selber nicht irgendwie die Messe entdecken kann und dieses Feeling, wie die ganzen Spielerinnen und Spieler das halt haben, nochmal wieder zu erleben. Ich glaube, die anderen vom Team freuen sich da noch mehr drauf. Ich freue mich da natürlich auch drauf, aber ich habe es ja vor 2 Jahren schon wieder erlebt, aber das ist ja schon länger her.
Ja, also ich, wie gesagt, kann das ja auch ganz gut einschätzen. Ich habe ja auch 2 Messen, glaube ich, ja, genau, mit Stand mitgemacht. Einen sehr großen Stand, einen eher kleineren Stand, einen digitalen Stand und alles hat was für sich gehabt. Also ich habe eigentlich alles gesehen, was es gibt auf der Messe.
Außer das Konzept, als Verlag keinen Stand zu haben. Ja. Und das ist tatsächlich auch der Ende dieses Zyklus, den du gerade beschrieben hast. Ne, wir waren ja 22 mit Skellig Games auf 300 Quadratmetern. 23 hatten wir einen eigenen Stand normaler Größe, 24 haben wir eben keinen Stand.
Genau, und 20 war digital
und, da und
digital. 21 war klein und eingeschränkt mit Masken.
Genau, ja. Und das war wichtig im Prinzip, dieses Experiment, wie verhält sich das, wenn wir einen deutlich größeren Stand haben, auch in die andere Richtung auszuprobieren, nämlich wie verhält sich das, wenn wir praktisch gar keinen Stand haben. Da müssen wir vielleicht auch gleich noch erwähnen, dass es ganz gar nicht ist.
Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Man kann ja schon sehen, was so an Neuheiten eingemeldet wird, also in den üblichen Foren, Boardgame Geek etc. Da habt ihr ja nun auch Spiele gemeldet. Also gar keinen Stand habt ihr ja nun nicht, sondern ihr habt ja irgendwo einen Stand. Ja, wie kommen denn eure Spiele jetzt zu den Spielerinnen und Spielern?
Also das ergab sich ganz einfach. Die wesentlichen beiden Neuheiten im Herbst sind einmal Endeavor die Tiefsee, das wir mit Frosted Games zusammen machen, und Kintsugi, das wir als zweisprachige Edition mit dem niederländischen Partner Game & Biz zusammen machen. Und letztere waren es dann auch, die gesagt haben, sie können uns mit bei sich an den Stand nehmen. Das kam so, dass ich gesagt habe, pass auf, mein Lieber, wir gehen überhaupt nicht auf die Messe, verkauf du einfach das Spiel an unsere Fans, Deutsch ist ja mit drin, ist doch cool für dich, dann hast du halt viel mehr Kunden, als du normalerweise hast. Ja, und dann kamen die aber auf uns zu und haben gesagt, bist du sicher? Und wir könnten auch für dich Spiele verkaufen, einfach bei uns am Stand. Und so wird man eben die Neuheiten, also Kintsugi, Herbsthain, Hermit, Lost Lights, am Stand von Hot Games, Game & Biz und H-Town Games aus den Niederlanden erwerben können. Johannes, hast du zufälligerweise die Standnummer zur Hand?
Aber natürlich habe ich das. Wir sind ja eigentlich haben wir keinen Stand. Andererseits sind unsere Spiele insgesamt an 3 Ständen präsent. Also den Stand, den Daniel angesprochen hat, der findet in Halle 5, findet ihr den, und zwar 5D311. Da gibt's halt unsere Neuheiten. Dann Endeavor die Tiefsee machen wir zusammen mit Frosted Games. Das findet ihr am Stand von Frosted Games. Das ist in Halle 3 an 3B200. Und dann haben wir noch mit vielen anderen Verlagen eine Schnäppcheninitiative gestartet, beziehungsweise machen das auf der Messe. Und die findet ihr auch in Halle 3 an 3N412. Und da gibt's halt ja einige unserer etwas älteren Spiele, aber natürlich ganz fantastischen Spiele zu ganz heißen Preisen. Und da könnt ihr einfach vorbeikommen, euch halt Spiele sowohl von uns als auch von anderen Verlagen wie Strohmann, Frosted Games und einigen anderen ja abholen. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr auch ein Gutscheinheft, Dani, wie würdest du es bezeichnen?
Ist ein Gutschein, und zwar je nach Einkaufshöhe bei der Schnäppcheninitiative erhaltet ihr den Gutschein über 2 oder 5 Euro, die ihr dann bei allen Verlagen einzeln nochmal einlösen könnt. Das heißt, diesen 5-Euro-Gutschein zum Beispiel kann man einmal für Boardgame Circus Spieler einlösen, dann wird das für Boardgame Circus abgekreuzt, dann kann man ihn nochmal für Strohmann, Skellig Games, Spiel das, Boardgame Box, Frosted Games einlösen. Das sind die beteiligten Verlage.
Okay, das klingt schon so ein bisschen nach einer konzertierten Aktion und erinnert mich so ein bisschen an das berühmt-berüchtigte Schnäppchenzelt, was es damals von Heidelberger gab, wo dieser Tunnel war, durch den man sich durchgeschleust hat. Wie muss man sich das bei euch dann vorstellen, bei dieser Initiative? Ist das dann auch so ein Zelt oder ist das einfach so ein Bereich, wo die Spiele dann rumliegen und alle rennen so rein und grabbeln sich die Spiele raus? Also wie läuft das dann?
Ja, krabbeln. Da, ob die Leute krabbeln oder nicht, das liegt nicht in meinem Ermessen. Das es ist so, du hast einen Eingang und einen Ausgang, wie man das so kennt. Ja, vorne geht's rein, hinten geht's raus tatsächlich. Und genau, also die Schnäppcheninitiative, die ist ernst gemeint, auch wenn wir jetzt hier rumblödeln. Es ist, wie Johannes schon gesagt hat, so, dass alle Verlage irgendwo immer auch mal Spiele haben, wo sie sagen, ich würde vielleicht gerne ein bisschen mehr Lagerplatz haben. Ich würde da irgendwie was drehen oder da ist was übrig geblieben. Das sind gute Spiele, wie Johannes schon sagt. Das werdet ihr dann auch sehen. Das sind auch gar nicht so alte Spiele, weil jetzt irgendwie das Wort alt aufkam. Also ich glaube, jeder Verlag entscheidet selbst, was ist denn dafür jetzt geeignet und zu welchem Preis. So, und da geht man vorne rein, geht dann an den Spielen vorbei, die links und rechts von dir an der Wand auf Paletten oder auch ohne Paletten, je nachdem, wie es dann am Ende vom Platz her passt, gestapelt sind. Nimmst dir raus, was du brauchst. Und am Ausgang, am Ende, findest du dann die Kasse und eben dort auch dann den Gutschein, den du dann mitbekommst. Das heißt, wenn man jetzt ganz clever ist und sagt, ich wollte da schon immer mal was snacken von Boardgame Circus und Co. und aber auch eine der Neuheiten kaufen.
Erst ins Schnäppchenzelt, dann die Neuheit
you
kaufen.
You name it.
Verstehe. So. Und wollt ihr auch ein Spiel mal anteasern, was man da findet? Also vielleicht ein Spiel, von dem ihr sagt, so, wow, das ist eigentlich so das, wo ich sage.
Können wir machen. Ich müsste nur in die Liste gucken. Die muss ich mir erstmal aufrufen. Außer Johannes, du hast es im Kopf.
Ne, wir haben natürlich eins unserer größten Spiele wird es da zum Beispiel zu finden geben, wo ihr viel hin und her schieben müsst. Reicht das schon als Teaser?
Nein, pass auf, das Schiebespiel von Boardgame Circus.
Natürlich.
ich habe jetzt mal reingeguckt, genau, wir verraten nicht alles, das ist auch tatsächlich das Konzept Oros gibt's da und wie gesagt, es gibt aber auch was Aktuelleres, also von allem bisschen was, von groß wie Oros bis kleinste Schachtel, die wir jemals hatten, ist alles dabei.
Na, das klingt auf jeden Fall vielversprechend und ich glaube, dann sollte man da auf jeden Fall einen Blick reinwerfen. Wie gesagt, ich glaube, da könnte sich doch das ein oder andere finden. Ja, jetzt haben wir schon gesagt, okay, da finden sich die Spiele aus den Vorjahren, also ja nicht die Neuheiten. Vielleicht nochmal so, wenn sich Leute so ein Spiel von den Vorjahren mal aussuchen müssten, was wäre denn so ein Spiel, von dem ihr sagt, ja, guckt euch das auf jeden Fall an, weil da habe ich das Gefühl, das ist untergegangen oder vielleicht so ein bisschen unterrepräsentiert gewesen und ist eigentlich so ein super Spiel, auf das ich nochmal hinweisen will.
Daniel, bist du erst?
Daniel macht eine komische Handbewegung.
Ich mache so eine Schüttelgeste, ob Johannes nicht was über Shake the City erzählen will. Shake the City ist ja ein super Spiel tatsächlich, kriegt auch durchweg gute Bewertungen, fliegt aber irgendwie unterm Radar, weil die englische Version ist natürlich auf der letzten Messe schon groß rausgekommen. Ich glaube, dass die Bubble sich das da auch gekauft hat in Teilen, sonst wäre es ja nicht sofort in den Videos aufgetaucht, ne? Also gab es auch zur englischsprachigen Edition schon viele Videos. Und unser Release der deutschen Version ist dann, muss man sagen, doch ein bisschen untergegangen tatsächlich, ja. Das wäre ein Spiel, was man sich vielleicht nochmal aus dem letzten Jahr angucken sollte. Dieses Jahr hot ist natürlich dann eben das Endeavor. Ich glaube,
da kommen wir gleich nochmal zu.
Weg wie Frittenfett. Lost Lights hat ja nun keine ernsthafte Messepräsenz jemals gehabt. Das ist eben witzig, weil wir haben es ja jahrelang immer als Demo da gehabt. Und jetzt wäre dann eigentlich das Jahr, wo das Spiel wirklich kaufbar ist. Und da haben wir dann eben keinen entsprechenden Stand. Aber Lost Lights solltet ihr euch holen. Das ist nämlich hier bei uns im Lager ausverkauft. Es gibt jetzt noch 50 oder was, die wir irgendwie 45 zur Seite legen konnten für die Messe. Holt euch da die erste Edition, die zweite Edition. Johannes, wann trifft die ungefähr ein?
Die ist unterwegs, im besten Fall, glaube ich, Ende Oktober, also auf jeden Fall noch dieses Jahr.
Vermutlich wieder im November dann im Handel, ja, genau. Und ich denke, bei all den großen Spielen kann sowas Kleines wie Herbsthain schnell mal untergehen. Und mit Herbsthain kommt ja auch Obsthain wieder. Das mag die eine oder andere Person noch nicht mitgekriegt haben. Obsthain war ja der kultigste Renner aus diesem ganzen Trio erst einmal. Herbsthain muss ich jetzt noch beweisen. Citrushain lief auch super. Und Obsthain wurde so oft nachgefragt, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt noch mal eine Tausender Auflage. Was auch viel zu wenig war, weil die Hälfte davon ist jetzt schon wieder weg, bevor das Spiel überhaupt raus ist. Also die Händler haben entsprechend zugeschlagen. Aber auch da heißt's, Obsthain, Citrushain und Herbsthain kann man sich als Trio am Stand von Hot Games snacken.
Dann habt ihr ja noch erwähnt, zusammen mit Frosted Games macht ihr ja das Endeavor Deep Sea oder Tiefsee heißt es, glaube ich, jetzt auf Deutsch dann. Was steckt denn dahinter? Wie viel Endeavor ist denn da noch drin und was ändert sich denn da eigentlich alles? Weil das ist ja quasi nur eine, ja, in Anführungszeichen, Neuauflage, eine Umwidmung des Themas. Was steckt drin?
Das bewährte Prinzip von Endeavor, das bleibt erhalten. Und wer das alte Endeavor schon kennt, der wird sich hier auch zu Hause fühlen, wird aber auch merken, dass der ganze Flow und das Thema so super ineinander passen und geschmeidig sind, dass es sich auf jeden Fall lohnt, in das neue Endeavor, Achtung, pun intended, einzutauchen. Und zwar ist es so, in die Tiefsee haben wir U-Boote. Ich sag immer, während wir im alten Endeavor eine Seeroute auf einer Karte gelegt haben, fahren wir in Endeavor die Tiefsee stattdessen aktiv mit unserem U-Boot von Ort zu Ort. Und diese Orte müssen erst einmal entdeckt werden. Wir haben nicht wie bei Endeavor eine Seekarte vor uns, auf der wir nur eine Linie ziehen mit unseren Markern, sondern wir haben erst einmal eine Wasseroberfläche, geringe Tiefe, die aus einzelnen modularen Plättchen bestehen. Und dann fahren wir entweder horizontal und entdecken in der Breite noch mehr Module, oder wir tauchen in die Tiefe, dafür müssen wir uns erst einmal die Fähigkeit besorgen und entdecken dann in der Tiefe noch neue Module. Und diese Module, die halten jeweils auf sich dann bestimmte Aufgaben zur Verfügung, die so ähnlich sind, als wenn man im alten Endeavor in die Kolonien gegangen ist. Also es gibt zum Beispiel auch so verschlungene Pfade, auf denen man seine Marker einsetzt, auf denen man vorwärts kommt, um dann entsprechende Belohnungen zu bekommen. Es gibt aber auch andere Aufgaben, die es so in dem alten Endeavor gar nicht unbedingt gab, beziehungsweise wenn man davon wiederum die Abenteuer und Erweiterung hatte, dann ist auch manches davon da drin verbaut. Aber das Spielprinzip fühlt sich schon ganz anders an, weil du eben diesen Exploration, also den Erkundungsaspekt wirklich hast, dass du ja in Gebiete gehst, wo du vorher gar nicht weißt, was da ist. Und beim alten Endeavor weißt du genau, was dich erwartet, wenn du hinfährst. Das ist aber nicht der einzige Unterschied. Es ist auch noch so, dass wir statt Gebäuden, die man früher im alten Endeavor am Kai nach und nach gebaut hat, uns hier eine Crew zusammenstellen. Und diese Crew, die hat also Basisfähigkeiten und die hat erweiterte Fähigkeiten. Ich kann jedes Crewmitglied upgraden, das heißt, ich drehe sie dann auf die andere Seite, wodurch die Aktionen, die ich mit ihnen machen kann, sich eben auch ändern und so quasi meinem Spielverlauf anpassen, mächtiger werden, aber auch eher das tun, was ich dann im späteren Verlauf des Spiels brauche. Was prinzipiell gleich geblieben ist und dieses coole Prinzip von Endeavor ja schon immer war, das sind diese vier Leisten. Damals waren das zum Beispiel Kultur und Bevölkerung und Reichtum. Die hast du jetzt in ähnlicher Form eben für zum Beispiel Forschung und Fortschritt und solche Geschichten, die du dann auch wieder, je nachdem, was deine Strategie ist, hochpowern kannst, um bestimmte Dinge tun zu können. Also das heißt, dieses Grundprinzip, dass das alles super verzahnt ist, das eine bedingt das andere und du musst eben planen, in welchem Bereich will ich gehen und möglichst die Bereiche auch für deine Siegpunkte am Ende hochpowern, das bleibt erhalten. Der Rest ist komplett anders, also nicht komplett anders, aber komplett neu gedacht und hat noch, das wollen wir jetzt abschließend sagen, einen Koop-Modus und kann solo gespielt werden und that's it.
Okay, das alte Endeavor, das war ja dann auch über den Kickstarter ziemlich fett ausgestattet, mit Minis und zusätzlichen Markern in 3D-Druck oder gegossen in dem Fall. Ist es bei dem neuen Endeavor Tiefsee auch so oder ist das ein bisschen basic-mäßiger, die Version jetzt?
Also was du ansprichst, war ja, wie gesagt, die Kickstarter-Edition im Handel über uns. Damals war die Retail-Edition, die war auch gut, normal ausgestattet, aber ohne die Kunststoffminiaturen. Man konnte ein Holzteile-Upgrade und ein Plastik-Upgrade für das alte Endeavor kaufen. Und ähnlich ist es jetzt auch. Also du hast schon Holz-U-Boote und sowas drin im Spiel, aber wenn du die Retail-Edition noch mehr deluxifizieren willst, dann kannst du dann ein Holzteile-Upgrade kaufen, beziehungsweise die Mini-Expansion, die enthält sowohl das Holzteile-Upgrade als auch mehrere kleine Module, die man hinzunehmen kann und das Material für die fünfte Person.
Ja, das war jetzt mal der große Brocken aus eurem Programm dieses Jahr, würde ich sagen. Ansonsten eine Menge eher kleinere Spiele dabei. Eins davon liegt auch immer hier bei mir am Schreibtisch übrigens, eine eurer Neuheiten, nämlich das schöne Hermit. Ist ja auch wieder so ein kleines Solospiel. Herbsthain auch wieder ein kleines Solospiel. Obsthain ist zurück. Also diese kleinen Solospiele, die haben euch doch jetzt irgendwie angefixt, ne?
Auf jeden Fall, das freut mich auch super, weil ich bin ja auch passionierter Solospieler und Hermit geht genau in die gleiche Richtung. Also ich würde sagen, Hermit ist ein bisschen fluffiger auf den ersten Moment als Zitrushain und Obsthain und Herbsthain. Beziehungsweise kommt wahrscheinlich auch drauf an, was für ein Spieler-Spielerin-Typ du bist. Also in Hermit geht's halt darum, wir haben einen niedlichen Einsiedlerkrebs und der Einsiedlerkrebs möchte natürlich ins Meer und dafür gilt es, unterschiedliche Muster an Muscheln und Seesternen zu legen. Und das klingt erstmal einfach, ist aber je nachdem, man muss auf jeden Fall auch vorplanen. Und das Besondere daran ist, nach dem Grundspiel, wenn man das gemeistert hat, gibt es halt mehrere Challenges, die den Wiederspielreiz nochmal ordentlich erhöhen und auch nochmal deutlich schwieriger machen. Da haben auch einige schon auf unserem Discord gesagt, das Grundspiel ist ja ganz schön einfach. Aber dann kamen auf jeden Fall die Challenges und haben gesagt, hui, die hauen aber ganz schön rein. Und dann haben wir relativ schnell bekommen, dass dann Leute auch mal innerhalb von relativ kurzer Zeit da über 20 Partien gespielt haben. Und das ist, glaube ich, schon super schön. Das ist halt auch ein tolles Spiel, weil es wieder in einer kleinen Schachtel kommt. Also alle, die Fika kennen, das ist die gleiche Größe. Und ihr könnt das halt super auf dem Tisch spielen. Ihr könnt das super mitnehmen. Ihr könnt das natürlich auch an den Strand mitnehmen und dann schickes Foto von dem süßen Holz, von der süßen Holzfigur machen.
War schon ein Sommerhit.
Ja, definitiv. Also es kam auf jeden Fall genau zur richtigen Zeit raus. So viel muss man mal sagen. Da habt ihr ein sehr gutes Timing gehabt mit dem Spiel, weil es ist halt absolut in die Urlaubs- und Feriensaison gefallen. Jetzt als letztes Spiel hatte ich noch mitgenommen Kintsugi. Das ist auch ein eher kleineres Spiel. Beschäftigt sich mit dem, wer es nicht kennt, so einer japanischen Tradition, zerbrochenes Porzellan mit Gold wieder zusammenzufügen. Wird, glaube ich, sogar auch in der Trauerbegleitung gemacht, zum Teil diese Tradition, um eben auf andere Gedanken zu kommen und auch so natürlich, was zerbrochen ist, kann auch wieder zusammengefügt werden und so. Vielleicht habt ihr noch ein paar Worte zu dem Spiel, weil ich glaube, das ist tatsächlich noch gar nicht so bekannt.
Das ist richtig. Also Kintsugi heißt es bei uns und ist das Original Broken and Beautiful. Unter dem Namen war es auf Kickstarter, hat auch seine Fans, findet man auch bei Boardgame Geek. Wie gesagt, Kintsugi, die deutsch-niederländische Ausgabe, denn das ist ja die eigentliche Kunst dieses Namens. Und tatsächlich wäre es auch schwierig geworden, Broken and Beautiful als Titel in Niederländisch und Deutsch umzusetzen. So haben wir da eine elegante Lösung gefunden. Es ist ein kleines bis mittleres Spiel, also es können ja 4 Personen mitspielen, sind es nicht vielleicht sogar 5, lass ich mal einmal nachgucken. Es sind 4. Und ihr habt halt einen Kartendraft, den sogenannten Snake Draft, das heißt ähnlich wie beim Einsetzen zu Beginn von Die Siedler von Catan. Drafte ich die erste Karte, dann die Person links von mir, das geht einmal in der Runde rum. Die letzte Person darf wieder eine Karte nehmen, es geht wieder zurück zu mir und ich entscheide am Ende durch das Wegnehmen der letzten Karte, welche Karte ich nehme und welche ich übrig lasse. Und diese übrig gelassene Karte, die hat dann eben ein Porzellanmuster drauf und alle Stücke, beziehungsweise die diese Form haben, so rum ist es, alle Stücke, die diese Form dieses Porzellans haben, gehen dann kaputt. Wenn ich also zum Beispiel sage, ich lass am Ende eine Tasse liegen, dann gehen alle Tassen kaputt. Das ist eben der Clou an dem Spiel, dass man gucken muss, wie kriege ich es denn überhaupt hin, dass mein Porzellan zerbricht. Nur dann kann ich es mit Gold, das ich allerdings auch vorher einsammeln muss, kitten und veredeln. Denn dann gibt es am Ende mehr Punkte. Also wir haben eine Set-Collection mit einem spannenden Drafting und einem ganz, ganz, ganz kleinen Ressourcenmanagement drin.
Ja, und schlussendlich wahrscheinlich auch ein bisschen Interaktion, denn ich kann ja dann als Letzter beziehungsweise Letzte nochmal so ein bisschen taktieren. Ja, ich lasse jetzt gerade nicht die Tassen kaputt gehen, weil das wird allen anderen nützen. Und nehmen wir was, was mir vielleicht aber gar nicht so viel bringt, aber allen anderen halt auch nicht. Also das finde ich auch ganz spannend, glaube ich, an dem Spiel. So klingt es zumindest.
Ja, also bei vier Personen zum Beispiel ist der vorletzte Platz ja aber auch sehr spannend, weil du sagst, okay, wie kann ich mir jetzt noch was nehmen, was echt Punkte gibt, aber die Person nach mir, die kann auch das Falsche kaputt machen. Also du musst wirklich immer aufmerksam sein, in die Sammlung der anderen reinschauen, was haben die da schon gesammelt, was sammelst du selbst, womit kann das gut gehen oder nicht, und ja, entweder man geht volles Risiko mit der Möglichkeit, viele Punkte zu machen, oder man geht auf Sicherheit. Also das sind die schönen Abwägungen, die man da hat. Und das alles in einem Spiel, das hier ein Thema, finde ich, einigermaßen ausgefallen, ganz ästhetisch auch präsentiert.
Ja, ich glaube, da haben wir schon mal einen ganz guten Überblick bekommen, so über die wichtigsten Neuheiten. Ich glaube, ihr habt alle Titel genannt. Über drei haben wir jetzt ein bisschen intensiver gesprochen. Lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen so grundsätzlich auf die Branche schauen. Ihr seid ja auch ein relativ kleiner Verlag oder Kleinstverlag. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Wir sagen mal kleiner Verlag. Und es bilden sich ja auch immer wieder neue Verlage. Das heißt, ich sehe aktuell, wie sich immer mehr kleine Verlage gründen, die dann auch eben durchaus Spiele von namhaften Autoren rausbringen. Der ein oder andere Verlag wächst sehr schnell, der andere ist vielleicht ein bisschen langsamer im Wachstum oder macht das halt nur als, sag ich mal, besseres Hobby nebenher. Ist es so ein Trend, den du auch siehst, dass es wieder mehr Kleinstverlage gibt und diese große Konsolidierungswelle mit den großen Verlagen und Studios vielleicht ein bisschen vorbei ist jetzt?
Also seit ich das jetzt mache, hat es ja immer Generationen von neuen Verlagen gegeben. Wir hatten gestern auch die Diskussion, genauso gibt es auch Generationen von MedienvertreterInnen. Also wer mit uns damals aufgewachsen ist und so wie wir angefangen hat, damals Medien zu machen, ist jetzt halt ein alter Hase im Bereich Medien und hat vielleicht wenig Berührungspunkte mit den drei, fast vier Generationen, die danach gekommen sind, die ihrerseits wieder spannende aktive Gruppen auf Instagram, aber auch auf den Messen bilden, die dort rumtigern, die dann zu uns auch weniger Berührungspunkte haben als zu kleinen neuen Verlagen. Irgendwo bewegt sich da jeder so in seiner Kaste, habe ich fast das Gefühl. Ja, wobei wir mischen uns ja, weil wir zum Beispiel auch nächstes Jahr wieder, wie wir es dieses Jahr schon gemacht haben, auf der BerlinCon mit Wonderbow Games zusammen sind. Und das wäre ja jetzt einer der jüngeren Verlage, die aber einen richtig guten Start hingelegt haben, die auch genau wissen, was sie tun und mit denen es auch einfach super nett ist und Spaß macht. Und da bleiben wir am Ball. Auf jeder Messe habe ich fast gedacht, was wäre es das denn jetzt schon wieder? Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es ein aktueller Trend ist. Es war schon immer einfach, einen Spieleverlag aufzumachen, weil das Investment verglichen mit anderen Branchen, Technik und Co. super gering ist. Du brauchst im Endeffekt nur wenig Geld, du brauchst eine Spielidee. Ich sag mal, die Hürde, einen Verlag oder ein Spiel zu machen, die ist tatsächlich relativ gering. Wo es dann natürlich endet, welches Know-how du im Marketing hast, was deine Vertriebskanäle sind und so. Das steht wieder auf dem anderen Blatt. Und da sieht man ja aber auch, dass wir mit unserem Vertrieb, der eben zum Beispiel jetzt Wonderbow Games mit drin hat und aber auch King Raccoon Games mit drin hat und auf der anderen Seite zum Beispiel Uwe von Skellig Games, der ja auch wieder kleinere Verlage mit bei sich drin hat im Vertrieb, dass da immer noch Synergien stattfinden, wie man sich da gegenseitig unterstützen kann.
Das hast du eben gesagt, naja, es ist vergleichsweise einfach, einen Verlag zu gründen. Ich würde mal sagen, jein, denn in den vergangenen Jahren gab es ja durchaus Herausforderungen zu meistern. Also von Corona und Lockdown mal angefangen, über Lieferengpässe, Energiekrise, gestiegene Kosten etc. Also so ganz einfach sehe ich es nicht, ehrlich gesagt, weil ich glaube, die Herausforderungen, je nachdem, was man für ein Spiel macht, sind ja schon groß. Also das ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt ein kleines Kartenspiel rausbringen möchte. Das kriege ich vielleicht noch relativ easy hin, kriege ich vielleicht sogar in Deutschland gut produziert. Oder habe ich eine Miniaturenschlacht, wo ich zig 3D-Modelle für brauche, die irgendwo in Asien gefertigt werden müssen, in den ja hochentwickelten Fabriken, die es da mittlerweile gibt. Also ich glaube, die Spreizung ist da ja schon relativ groß.
Das auf jeden Fall. Und da siehst du natürlich auch, dass viele kleine Verlage erst einmal mit einem entsprechend kleinen Spiel rauskommen. Was ich damit meine ist, es braucht erstmal nicht so viel, um einfach anzufangen. Um es dann gut zu machen, braucht es einiges. Das ist richtig.
Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Aber damit will ich euch jetzt nicht entlassen aus dem Podcast, sondern als letztes habe ich mir überlegt, was habt ihr euch denn vorgenommen zu tun? Vielleicht abseits von keinen Stand zu haben, weil das haben wir ja verstanden mittlerweile, zu tun, dass es eine besonders schöne Messe für euch wird?
Das ist eine schöne Frage. Also ich glaube, Daniel hat das am Anfang schon angesprochen. Wir arbeiten ja alle im Homeoffice. Also Daniel sitzt natürlich auch häufiger im Brettspielkiosk und da kommen wir ja ab und zu mal auch vorbei, aber es ist dann halt auch so ein Team-Event und wir sehen uns halt immer remote und es ist halt einfach schön. Also ich glaube, das kennen ja alle, ne? Es ist einfach schön, sich live zu sehen und live einfach Zeit miteinander zu verbringen, auch einfach Spiele zu spielen. Wir werden natürlich viele Spiele testen, aber ich hoffe, ich würde auch einfach davon ausgehen, dass wir uns auch einfach mal zusammensetzen und wahrscheinlich einfach mal was Altes spielen nach dem Motto, keine Ahnung, wie mal ein Partyspiel, einfach eine schöne Zeit haben, einfach zusammen essen gehen, einfach so Basic-Sachen, die wir halt nicht machen können, weil wir halt alle über Deutschland verstreut sind, was ja auch super spannend ist, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, ne, ich gucke aus dem Fenster, bei mir regnet's, bei Daniel scheint die Sonne oder alle möglichen Sachen, was man immer so alles mitbekommt, was man, glaube ich, vorher nicht mitbekommt, so auch so an lokalen News, dann erzählt Lisa mal, was gerade bei ihr vor Ort los ist, ich denke, okay, cool, müsste ich eigentlich auch mal hin, also sie hat irgendwie erzählt, dass sie auf so einem super coolen Mittelalterfest war, wo ich gedacht habe, ich war Ewigkeit nicht mal auf dem Mittelalterfest, muss ich mal wieder machen. Dieses Jahr habe ich es hier in der Region natürlich verpasst, aber das mache ich auf jeden Fall nächstes Jahr. Und ich glaube, das ist es einfach. Also einfach so, ja, uns als Team genießen.
Wenn wir es nicht vergessen, wie die letzten 100 Male, dann würden wir wahrscheinlich auch mal Fotos machen, damit von allem vom Team ein aktuelles Foto da ist. Und dass man überhaupt sehen kann, wer das Team ist, weil das hat es ja auch nochmal wieder kürzlich erst geändert. Ja, und dann wollen wir so ein paar Workshops machen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wir würden im Prinzip nicht ganz so früh zur Messe anreisen, sondern erstmal schön das Frühstück in der Unterkunft machen. Wie gesagt, da verbringt man auch private Zeit, erfährt mehr über sich. Dann gehen wir auf die Messe, müssen da aber nicht bis zum Ende bleiben, sondern können dann gehen, können Spiele testen und wir werden alle, oder alle weiß ich nicht, aber Johannes, ich, einen Rechner uns unter den Arm klemmen und mal auf so ein paar Dinge gucken, sei es Webseite, Abläufe, Prozesse oder so. Wie machen wir das eigentlich? Was kann man da besser machen? Was kann man anders machen? Was ist State of the Art bei der Technik? Da werden wir auch mit Johannes nochmal gucken, weil er macht ja bei uns auch die Podcasts und Co. Und da wollen wir einfach so ein bisschen eben uns nach innen kehren sozusagen und mit den eigenen Befindlichkeiten beschäftigen.
Ja, also ich finde euren Ansatz auf jeden Fall super spannend und bin auch echt gespannt drauf, was da rauskommt für euch. Denn sag mal, es ist natürlich schon was komplett anderes, ob du die gesamte Messe am Stand verbringen musst oder in irgendeinem Kabuff sitzt und ein Spiel nach dem anderen vorgestellt bekommst. Von daher bin ich echt gespannt drauf, wie sich das für euch ausgeht am Ende. Und ein letztes Wort noch vielleicht dazu oder eine letzte Frage, wenn du sie beantworten möchtest, Daniel. Es ist ja auch finanziell natürlich eine Geschichte, so einen Messestand zu betreiben, so einen riesigen beispielsweise. Ne? Man braucht Supporter und Supporterinnen, man braucht den Stand selber, man braucht Deko, man braucht Mitarbeiterkapazitäten da am Stand. Also da ist ja einiges los, was man machen muss. Das spart ihr euch ja jetzt alles dadurch eigentlich.
Jein, also ein Großteil der Kosten, hast du recht, ist natürlich die Standgebühr an sich und SupporterInnen. Was jetzt nicht wegfällt, sind ja die Übernachtungskosten, die Reisekosten und so. Ne? Also vielleicht spart man die Hälfte oder im besten Falle zwei Drittel, aber das glaube ich nicht, tendenziell eher die Hälfte. Wenn man jetzt so einen Stand nimmt, wie wir den letztes Jahr hatten, würde ich denken, dass wir Gesamtkosten ungefähr von 20.000 Euro für die Messe hatten. Das heißt aber nicht, wir sparen jetzt 20.000 Euro, die wir für was anderes haben. Also das lässt sich nicht eins zu eins so umrechnen. Es ist ja so, die Messe kostet, die Messe bringt aber auch Geld ein, das wir jetzt nicht einnehmen werden. Darüber hinaus ist die Messe natürlich ein Marketing-Tool und wir müssen uns jetzt anstrengen, dieses Marketing, das wir dort nicht in sichtbarer Form haben werden, in anderer Form zu machen. Man könnte also sagen, ein Teil des Geldes, das wir für den Messestand ausgegeben hätten, steht uns jetzt zur Verfügung für zum Beispiel Online-Werbung, Werbeanzeigen, Kooperationen. Und das ist ja dann auch Teil dieses abschließenden Experiments, wenn ich jetzt keinen Stand mache, muss ich natürlich andere Werbemaßnahmen machen oder Informationskampagnen machen. Wie verhält sich das zueinander? Weil es könnte ja auch sein, das Ergebnis, und ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht fernab, dass man feststellt, die Messe ist eigentlich die einfachste Form, Werbung zu machen und auch noch Cash, ja. Also den man, der braucht letztlich den Umsatz. Genau, also das sind so spannende Fragen. Und dann natürlich auch übergeordnet, wie wird es denn angenommen? Also ich glaube, in der ganzen Diskussion war die Geldfrage nie das Thema, weil wenn man sagt, man macht sowas, dann ist man ja eh in einer Situation, wo man sagt, okay, wir können uns das erlauben. Das war natürlich auch eine spannende Grundsatzfrage intern bei Board Game Circus. Sind wir der Verlag, der sich das erlauben kann, das zu machen? Und wie wird es angenommen? Und es wird durchweg gut angenommen. Da war ich tatsächlich ein bisschen skeptischer vorher, ob der eine oder andere sagt, das ist aber seltsam. Mal gucken, ob die 2025 dann ganz weg sind vom Fenster. Ne? Die Frage ist eher, finde ich, die Antwort darauf ist eher, die Leute sagen, das finde ich irgendwie total cool, dass ihr das macht. Seid ihr denn dann 2025 wieder da? Und ja, ich gehe davon aus, da machen wir ganz normalen Stand. Wir haben das auch schon jetzt angemeldet für die Spieldochmessen und die BerlinCon. Dann sind wir wieder genauso da, wie ihr uns gefunden habt. Für die Spiel 25 kann man sich ja noch nicht anmelden. Da werden wir auch einen Stand machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die Rezeption bei den Mediapartnerinnen, bei den Leuten, die das schon wissen, und auch bei unseren Lizenzpartnern, die sind durchweg super. Die sagen, ich find's voll geil, dass ihr das erleben dürft. Die sagen, das würde ich auch total gerne machen. Finde ich cool. Hab ich extra mal die letzten Mails, die ich so immer unseren Partnern geschrieben habe, dass wir nicht da sind, die wollen ja alle Termine machen, darauf geachtet, wie die Reaktionen sind. Und die sind durchweg positiv.
Okay, finde ich auf jeden Fall, wie gesagt, immer noch total faszinierend, diese Idee. Und ich bin auch mal gespannt jetzt dann, wie gesagt, im Nachhinein, wie es dann ankommt, wie euer Resümee ist. Und da werden wir vielleicht ja auch in euren Newslettern zu lesen, dass ihr sagt, okay, war ein Experiment, nächstes Jahr machen wir wieder einen Stand. Oder eben, war gar nicht so schlecht. Und wir haben trotzdem alles erreicht, was wir wollten. Also das bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, ich würde sagen, wir sind so langsam am Ende angekommen. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Offenheit und Transparenz. Das war ja doch ein sehr tiefer Einblick zum Teil, sogar in Zahlenwerke, was man vielleicht so nicht gewohnt ist bei dem einen oder anderen. Aber ich weiß ja, dass Daniel da immer sehr offen und transparent ist. Also von daher nochmal vielen Dank dafür. Ich wünsche euch auf jeden Fall und irgendwie auch uns, weil wie gesagt, wir werden uns ja auch den ein oder anderen Abend zusammensetzen mal. Viel Spaß auf der Messe. Ich freue mich schon total drauf, dass es bei mir jetzt doch klappt, weil es war tatsächlich so ein bisschen auf der Kippe und dank euch habe ich jetzt eine Unterkunft und kann doch auf die Messe fahren. Sehr cool. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es Spaß gemacht, die Einblicke bei euch zu bekommen. Hört auch gerne die anderen Folgen unseres Bibel-Messe-Radios rein. Da findet ihr ganz viele Interviews mit Verlagsvertreterinnen und Vertretern. Und da wünsche ich euch auch viel Spaß dabei. Wir sehen uns dann in Essen. Ich freue mich drauf. Macht's gut und bis bald. Tschüss.
Ciao. Ciao, ciao.
Das war eine Sendung aus dem Bibel Messeradio zur Spiel 2024. Präsentiert von Bibel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Mehr Infos unter www.bibel.de.